Die Kommission, Duden-Kommission, vorgeschlagen hat, das Wort Thron ohne H zu schreiben, hat der letzte deutsche Kaiser gesagt, an meinem Thron wird nicht gerüttelt, das H bleibt. Seitdem singen wir als Deutsche das Wort Thron immer noch mit H. So eine Macht hat der König, der Kaiser. Das ist bis heute so. Und keiner hat mehr dran gerüttelt, weil alle von uns den Eindruck haben, so muss es jetzt sein. Die Macht eines Königs hört auf, wenn Gott ihm Krankheit schenkt. Das ist der Predigttext für heute. Auch wenn man noch so blaues Blut hat oder der Kaiser von China wäre oder irgend sowas, wenn man dann Schwierigkeiten mit seiner Gesundheit hat, dann ist es schwierig. Man kann bis in die kleinsten Teile des Lebens hineinregieren und sagt, an meinem Thron bleibt das H drin. Nicht? Die Duden-Leute können sich um den Kopf stellen, aber mein Thron bleibt mit H. Fertig. Das ist so ein Stück weit die Situation. Hiskia ist König in Israel gewesen, im Südreich, Jerusalem, war sein Königssitz. Regiert hat er von 725 bis 697 vor Christus. Das heißt, in einer Zeit, wo es wie in jeder Zeit wahrscheinlich Umbrüche gab, in jeder Hinrich, nach vorne und nach hinten, auf jeden Fall. Hiskia bedeutet, meine Stärke ist Jahwe. Das heißt, das ist schon auch, nicht nur von seinem Namen her, sondern auch von dem, was er in Israel bewirkt hat. Ein frommer König. Einer der wenigen frommen Könige. Er erlebte die Eroberung Samarias, der Hauptstadt des Nordreiches Israel, sozusagen aus der Ferne. Er erlebte die Belagerung Jerusalems durch die assyrischen Truppen, also direkt vor seiner Haustür, vor seinem Königssitz. Und er hörte auf Jesaja, als Jesaja sagte, lass uns mal in den Tempel gehen und Gott bitten, dass er hier endlich eingreift. Und er ist mit Jesaja zusammen in den Tempel gegangen. Sie sind beide auf die Knie gefallen und dann aufs Angesicht und haben gesagt, oh Herr, hilf uns hier. Und Gott hat geholfen. Ein frommer Mann, er flehte, er betete zu Gott und erlebte dann, dass die Truppen Assyriens abgezogen sind. Der assyrische König würde dann in seiner Hauptstadt niedergemacht. Das geht ja gar nicht, vor so einer kleinen Hauptstadt seinen Truppenabzug zu befehlen. Und dann ist eigentlich Ruhe und dann ist frei und dann kann man sagen, jetzt ist wunderschön, so wie jetzt bei den Ferien. Ja, jetzt fangen die Ferien an, jetzt können wir endlich frei sein. So. Und das, was dann geschieht, er wird krank. Und zwar nicht nur so ein bisschen krank, Husten, Schnupfen, irgendwas, sondern es ist offensichtlich eine sehr massive Krankheit. Schwer getroffen. Und der Prophet Jesaja wird von Gott zu ihm geschickt und der Prophet Jesaja sagt, Gott hat beschlossen, du wirst krank und stirbst daran. Nicht? Also er hätte an allem sterben können, an der Belagerung Samarias und Jerusalems und was weiß ich wo. Er hätte im Kampf sterben können, er hätte, was weiß ich was, mit ansehen müssen, dass seine ganze Hauptstadt erobert wird und dann irgendein Pfeil ihn durchbohrt hätte. Aber nachdem Gott ihn erhört hat, oh Herr, hilf uns, wir haben keine andere Hilfe, da hätte man sagen können, jetzt sind wir frei, jetzt können wir die Freiheit, den Segen Gottes, die Bewahrung des Herrn, was auch immer und alles zusammen genießen. Und dann kommt der Prophet Jesaja nochmal und sagt, diese Krankheit, es steht nicht da, sie ist von Gott. Okay, aber du wirst daran sterben. Völlig unnütz. Und auch keine Schuld, dass er jetzt irgendeine schwere Sünde auf sich geladen hat. Jedenfalls wissen wir nichts davon. Sondern er ist gläubig mit Jesaja in den Tempel gegangen. Herr, wir vertrauen allein auf dich. Hilf uns. Und Gott hat geholfen, Gott hat gesegnet. Und das ganze Volk war jubelnd. Und keiner hat sich das vorstellen können. Warum ziehen jetzt die Assyrer ab? Und dann das. Das ist schon eine Herausforderung. Da kann man als König sagen, an meinem Thron bleibt das Haar stehen oder was auch immer man so als König alles sagen kann. Wenn ich der Kaiser von Deutschland wäre, nicht, dann, was schreibt Rio Reise oder singt er, nicht? Sie müssten 48 Stunden lang ihre Sendung sehen, nicht? Oder so. Man kann alles Mögliche dann befehlen. Aber an der Stelle ist die Macht zu Ende. Und dann kommt der Prophet noch und sagt, im Übrigen, Gott lässt dir sagen, daran stirbst du. Tja, was wackelt da alles am eigenen Glauben? Warum habe ich die ganze Zeit Gott vertraut? Warum? Dann doch lieber im Kampf sterben wie ein Held, wie ein Mann und irgendein Pfeil oder eine Speerspitze durchbohrt mich oder so irgendwas. Das ist der Anfang des Predigtexts von heute, die Situation, in der Hiskia steht. Und eigentlich muss man sagen, meine Zeit, offensichtlich, das Leben ist so. Und Gott dreht auch nicht immer was dran. Und Gott lässt das zu. Und er schickt auch noch den Propheten und sagt, es ist okay so. Dass man da Fragen hat, oh Herr, warum, das kann man doch nachvollziehen. Jesaja 39, die Verse 9 bis 20. Das Lied des Hiskia, ein Psalm, er hat einen Psalm gedichtet. Nachdem er wieder gesund geworden war, ich hätte das eigentlich wegstreichen müssen, damit ihr euch erstmal auf das ganze Klagen dieses Königs einlasst. Aber nein, es steht da, nachdem er wieder gesund geworden war. Ich dachte, in den besten Jahren meines Lebens muss ich an der Schwelle des Todes stehen. Mitten aus dem Leben werde ich herausgerissen. Nie wieder darf ich dem Herrn begegnen, hier unter den Lebenden, nie mehr Menschen auf dieser Erde sehen. Mein Leben gleicht einem Nomadenzelt, das abgebaut und weggetragen wird. Es ist wie ein Tuch, das zu Ende gewebt wurde. Du schneidest deine Fäden, seine Fäden ab, mit denen es am Webstuhl hing. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Bis zum Morgen schreie ich zu dir, aber du überfällst mich wie ein Löwe, der alle meine Knochen zermalmt. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Meine Stimme ist dünn und schwach wie das Zwitschern einer Schwalbe. Ich krätze wie ein Kranich und meine Klagen klingen wie das Gurren einer Taube. Mit müden Augen starre ich nach oben. Ich bin am Ende, Herr, komm mir doch zu Hilfe. Und was soll ich nun im Nachhinein noch sagen? Nur das. Er hat mir versprochen, mich zu heilen, und er hat es auch getan. In dem Text davor, vor diesem Predigtext, steht dann, dass Hiskia auf dem Krankenlager sein Angesicht zur Wand wendet und dann anfängt zu schreien, zu flehen, zu beten. Und Gott hat ein Erbarmen und schickt den Propheten Jesaja nochmal. Und sagt, okay, Gott, der Herr hat gesagt, ich mach dich gesund, 15 Jahre kriegst du noch. Und das ist jetzt diese Situation. Er hat mir versprochen, mich zu heilen, und er hat es auch getan. Nun kann ich den Rest meines Lebens gelassen verbringen, doch nie will ich vergessen, welches bittere Leid ich erlitten habe. O Herr, von deinen Worten und Taten lebe ich doch. Sie geben mir alles, was ich brauche. Du hast mich wieder gesund gemacht und mir von neuem das Leben geschenkt. Ja, mein bitteres Leid musste der Freude weichen. In deiner Liebe hast du mich vor Tod und Grab bewahrt. Du hast alle meine Sünden weit hinter dich geworfen. Denn in der Unterwelt denkt doch niemand an dich. Kein Toter preist dich mit Liedern. Die Leichen in den Gräbern, die hoffen nicht mehr auf deine Treue. Aber die Lebenden, die danken dir. So wie ich dich heute lobe und dir danke. Die Väter erzählen ihren Kindern, dass du treu bist und deine Versprechen hältst. Herr, du hast mich gerettet. Darum wollen wir dich preisen, unser Leben lang dich loben in deinem Tempel mit Musik und Liedern. In den besten Jahren meines Lebens, ohne dass man das herleiten kann, dass irgendwas Schlimmes passiert wäre. Manchmal ist das so. Und es hat vielleicht nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass du wie Hiskia irgendwas Schweres und Schlimmes und was weiß ich was verbrochen hättest, sondern es ist der Beschluss Gottes, aus welchem Hintergrund auch immer. In der Mitte meiner Jahre, völlig unnütz. Nach einem großen Segen, den Gott ihm geschenkt hat, mit dem ganzen Volk. Es ist wichtig, das auszuhalten. Zu Jesus kommen ja auch einmal Leute und sagen, dieser Krüppel da. Wer hat gesündigt? Seine Eltern, seine Großeltern, er selber, wer auch immer. Das ist schnell der Fall, dass man sagt, ja, diese Krankheit hast du, weil du dies oder jenes Böse getan hast. Ja, manchmal ist das so, na klar. Bestimmte Dinge, die man raucht oder trinkt oder zu sich nimmt oder wie auch immer, haben bestimmte Folgen, natürlich. Oder wenn man zu schnell Auto fährt und dann seinen Wagen um Baum wickelt. Klar, manche Krankheiten haben eine bestimmte Herleitung, und zwar sinnvolle Herleitung. Aber manche Dinge kommen einfach so, ohne dass ich das bestimmen kann, ohne dass ich das in der Hand habe. Und dann kann ich noch so sehr als König darauf bestehen, dass das Haar am Wort Thron bestehen bleibt. An der Stelle habe ich keine Macht. Und Hiskia kommt sich vor wie ein zu Ende gewebtes Tuch, wo der Weber fertig ist und sagt, nun bin ich fertig mit dir. Und dann schneidet er der Reihe nach dir. Und du musst zugucken, wie er der Reihe nach die Fäden deines Lebens abschneidet. Und es ist Schluss. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Das möchte man am liebsten verdrängen, gerade wenn draußen Sonne ist und die Ferien anfangen oder irgend sowas. Wer denkt schon an solche Sachen? Und doch ist das Abendmahl ja in eine solche Situation hineingesprochen. Jesaja 53, da heißt es ja dann auch, für wahr, er trug unsere Schuld und Krankheit. Das heißt, wir dürfen mit unserer Schuld, mit unserer Krankheit, mit den Dingen, die schwierig sind in unserem Leben, zu ihm kommen. Und Hiskia hat laut geweint als König. Wer weint als König schon laut? Er hat sein Gesicht nicht gewahrt. Er hat sich zur Wand gedreht, damit es nicht jeder sieht. Okay, aber alle haben es offensichtlich gehört. Manchmal ist das so. Manchmal geschehen Unglücke, manchmal kommen Krankheiten. In den besten Jahren meines Lebens, mitten aus dem Leben herausgerissen. Zweimal sagt er diesen Satz wie ein Refrain. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Es ist ja wie ein Refrain im Leben, da wo Leid ist. Und Gott hört. Ich bin am Ende, Herr. Wahrscheinlich ist das einer der Sätze, der in der Gegenwart Gottes gesprochen notwendig ist. Herr, ich habe keine Lösung mehr. Mit dem, was in meinem Leben geschieht, habe ich keine Lösung mehr. Es sei denn, du gibst einen neuen Anfang, einen neuen Weg, aber für mich ist keine Lösung. Das ist sicherlich auch ein Synonym, also ein Bild dafür, was durch Christus passiert. Wenn ich meiner Schuld gewahr werde und sehe, was da alles in meinem Leben gewesen ist, Herr, mit dem, so geht's nicht, so kann ich vor dir nicht aufkreuzen. Und da, wo man merkt, Herr, mit meiner Schuld habe ich keine Lösung, ich habe keine Möglichkeit, es sei denn, du findest einen Weg, mit meinem Leben, mit meiner Schuld umzugehen, das ist genau Abendmahl. Dass man sozusagen kapituliert und sagt, Herr, wenn du keine Lösung hast, ich hätte erst recht keine. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze. Herr, ich bin am Ende. Komm und hilf du mir. Vielleicht muss man das, Jerusalem war ja rundherum, die Assyrer hatten ja eine Belagerungstaktik, wo sie rundherum erst einmal die ganzen Bäume gefällt haben oder die kleinen Dörfer erst einmal platt gemacht haben und dann die Bäume gefällt haben und dann vor den Toren einer Hauptstadt ein riesiges Feuer angefacht haben, um die Mauern morsch zu machen. In einer Nachbarstadt hat man gefunden, dass die Assyrer so ein heißes Feuer hatten, dass da tatsächlich Schmelzvorgänge am Stein stattfanden. Da hat man also Mauerreste gefunden mit Schmelz, Lachish, nicht? Diese Ausgrabung bei Lachish, da hat man geschmolzene Steinmauern gefunden. Das heißt, die haben wirklich das Holz richtig zusammengesammelt und richtig Feuerchen gemacht. Da ist dann nichts mehr, wo man sagt, ich hätte noch irgendeine Hoffnung, irgendwo drauf könnte ich bauen. Herr, ich bin am Ende mit meinem Latein, hier ist Feierabend, es sei denn, du beginnst. Und das hat Gott getan. Was soll ich sagen im Nachhinein? Das ist ein so ehrliches Wort. Herr, was soll ich sagen im Nachhinein? Soll ich sagen, oh, ich wäre sowieso gesund geworden? So schlimm war die Krankheit, ja, ein bisschen depressiv bin ich geworden, aber ein bisschen geklagt habe ich auch, ein bisschen laut war es, vielleicht tut mir leid. Oder sagt man im Nachhinein, Herr, ich will das nie vergessen. Es war wirklich mächtig und in dem Moment, wo ich kapituliert habe vor dir, da hast du gehandelt. Ja, wie ist das mit dem Nachhinein? Wäre das, was passiert ist, sowieso passiert, weil, naja, so schlimm war es nun auch nicht. Und wer weiß, ob Gott überhaupt eingegriffen hat und wer weiß, ob es Gott überhaupt gibt und wer weiß, all diese Fragen. Was soll ich im Nachhinein sagen? Ja, was sagst du denn im Nachhinein? Wenn man geklagt hat und Gott dann eingegriffen hat? Oder Gott unter Umständen eine Lösung gezeigt hat und vielleicht hast du dann diese Lösung, diesen Weg, bist du vielleicht nicht gegangen. Ja, was soll man im Nachhinein sagen? Das wäre sowieso passiert. Es ist schon wichtig, dass dieser fromme König ganz bewusst sagt, das will ich nie vergessen. Es war schlimm und ich hatte den Eindruck, dass Gott Tag um Tag ein paar von diesen Fäden abschneidet und da war nicht mehr viel, was er noch hätte abschneiden können. Wenn man in so eine Situation hineinkommt, dann ist es auch wichtig, ehrlich zu bleiben. So ehrlich Hiskia vor Gott klagt und laut und alle kriegen es offensichtlich mit. So ehrlich ist er dann auch vor Gott, dass er sagt, nee, Herr, ich weiß immer noch, das war mächtig. Das hätte mir eigentlich den Tod gebracht. Auch wenn er nicht erklären kann, warum Gott sowas zulässt. Von deinen Worten und Taten lebe ich. Jesaja musste nochmal umkehren und musste ihm dann nochmal sagen, okay, Gott schenkt dir 15 Jahre. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, es ist ja beim Handeln Gottes auch immer das Risiko Mensch mit dabei. Jesaja hätte ja sagen können, ah, immer muss ich zu dem Kerl hinlaufen. Lass doch mal einen anderen gehen. Warum muss ich immer? Wie oft ist diese Frage in unserem Herzen, oh Herr, warum muss ich schon wieder? Schick doch einen anderen Propheten, das ist doch genug. Oder vielleicht auch nicht, dann mach einen neuen. Dass man selber sagt, oh Herr, warum muss ich immer? Warum können nicht mal andere? Risikomensch. Es ist schon verblüffend, es kommt kein Engel. Nicht? Jetzt hätte ja Hiskia den Königspalast anklagen können und dann steht im Königspalast so ein Engel mit Krone, so wie beim König so richtig ein schöner Engel da stehen könnte. Und der sagt, wie bei Maria oder wie auch immer, der Herr hat mich geschickt vom Ende des Himmels, um dir zu sagen, 15 Jahre, Jesaja muss wieder los. Und Jesaja kommt sich ja vielleicht auch komisch vor. Meine Zeit, gestern war ich bei ihm und da habe ich sagen müssen, er wird tot und jetzt muss ich wieder hin und jetzt muss ich ihm sagen, jetzt lebst du doch wieder. Mir glaubt ja nie jemand, wenn ich wieder predige. Immer muss ich so und so und so. Was soll das denn? Entscheide dich mal, Herr, was ich wirklich sagen soll. Risikomensch, wenn du gesandt wirst im Namen Gottes, bist du dann auch so ein Risiko, wo du sagst, oh Herr, warum ich denn schon wieder? Warum muss ich immer gehen? Warum muss ich das immer machen? Warum kommt niemand anders? Wichtig ist auch wahrzunehmen, dass Gott sich entscheidet, keinen Engel zu nehmen, sondern dich. Und dass er von uns erwartet, dass wir das dann annehmen. Auch wenn vielleicht unsere eigene Glaubwürdigkeit, wie bei Jesaja, vielleicht leiden würde. Mir glaubt doch sowieso bald niemand mehr, wenn ich am laufenden Band mal so, mal so, mal so. Was soll sowas denn? Jesaja geht und Gott handelt. Es kommt kein brennender Dornbusch wie bei Mose, es kommt kein Engel wie bei Maria. Jesaja muss sich wieder aufmachen. Was soll ich nun sagen im Nachhinein? Ja, im Nachhinein, die Leichen loben dich nicht. Das ist schon ein Wort. Die Leute in der Unterwelt loben dich nicht. Die Lebenden loben dich. Ich dachte mir, wenn sie es mal täten. Wenn sie es mal täten, wenn die Sonne scheint, wenn man gesund ist, wenn man gesund geworden ist. Ist das wirklich so, dass die Lebenden dich loben, o Herr? Davor kommt dann immer, ich will nicht vergessen. Das merke ich mir, Herr. Du hast es gesagt durch den Propheten Jesaja und du hast es getan. Sowohl bei den Assyrern als auch bei mir, du hast es gesagt, du hast es getan. Ich lebe von deinem Wort und von deinen Taten. Was für ein Bekenntnis. Ich lebe von deinen Worten und von deinen Taten. Das hört sich schon fast an wie bei Jesus. Dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde des Herrn kommt. Was für ein Bekenntnis von so einem König, der aus Schmerz und Trauer und Wut Gott gegenüber, Herr, in meinen besten Jahren muss ich sterben. Wie kommt das? Dass er das Gott gegenüber so sagt. Tote loben dich nicht, aber die Lebenden. Ja, manchmal tun es die Lebenden auch nicht, weil sie viel zu beschäftigt sind mit ihrem Leben. Mit Karriere, mit Kindertransport, mit Hausbau, mit Autokauf, mit was weiß ich was. Fußball gucken. Die Lebenden loben dich, wenn die Lebenden es man täten. Abendmahl ist auch ein Stückchen Lob Gottes, dass wir ihn verkündigen mit dem, was er für uns getan hat, bis er wiederkommt. Und das gehört sich sicherlich für uns ganz, ganz wichtig. Ich will dich loben mein Leben lang. Und wenn man sich dann den Text, also diesen Psalm von Hiskia zum Schluss anguckt, ich will dich loben, das steht da interessanterweise nicht. Wir wollen dich loben. Der Lobende steckt andere offensichtlich mit an. Lob ermutigt, Zeugnis von dem Handeln Gottes nimmt andere mit, hakt andere unter und dann ist plötzlich ein Wir. Wenn du dein Lob verschweigst, hakst du vielleicht keinen, der dein Lob bräuchte, mit unter. Das Klagen geht miteinander sehr schnell, aber das Lob Gottes, sprich von dem, was Gott an dir getan hat. Psalm Hiskias. Was soll ich nun im Nachhinein sagen? Gott hat gehandelt. Ja, preis den Herrn. Abendmahl, Gott hat gehandelt. Er hat den Tod und die Sünde weit hinter uns geworfen. Ja, neuer Bund in meinem Blut. Lasst uns miteinander beten. Wer betet und lobt Gott mit uns?